Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast. Heute hat das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR seinen jährlichen Bericht zu den weltweiten Fluchtbewegungen herausgegeben. Und auch wenn wir uns gern und oft mit den Menschen beschäftigen, die aus Krisengebieten nach Europa kommen, sieht man an den Zahlen, dass sich Flucht und Vertreibung vor allem weit abseits der EU abspielen. Aber wie viele Menschen sind eigentlich auf der Flucht? Wie sieht die Situation an den EU-Außengrenzen aus? Und wie geht es den Flüchtlingen der ersten großen Bewegung von 2015 heute am österreichischen Arbeitsmarkt? Über diese Themen habe ich mit der Journalistin Franziska Grillmeier auf Lesbos, dem Migrationsexperten Gerald Knaus in Berlin und Marlies Gatterbauer vom AMS in Wien gesprochen. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört den Daily Podcast vom Kurier. Aber blicken wir kurz nach Österreich. Denn hier wird immer noch darüber gestritten, wie verbindlich die Corona-Regeln der Regierung überhaupt waren und sind. 1000 Anzeigen hat es bis Mitte Mai nach dem Covid-Gesetz gegeben. Um die 10.000 Verwaltungsstrafen hat es gegeben. Viele davon offenbar zu Unrecht. Denn jetzt ist ein Politstreit darüber entbrannt, ob die Bürger diese Strafen zahlen müssen oder eben nicht. Mein Kollege Elias Nadmesnik hat dazu den stellvertretenden Clubchef der NEOS, Nikolaus Scherak, angerufen und gefragt, warum er jetzt in Sachen Corona-Strafen eine Generalamnestie gefordert hat.
Am Telefon begrüße ich jetzt den stellvertretenden Clubchef der NEOS, Nikolaus Scherak. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Herr Scherak, Sie haben heute im Parlament gefordert, dass es eine Generalamnestie für alle Corona-Strafen gibt. Warum?
Schauen Sie, wir sind in der absurden Situation, dass die Bundesregierung uns über Wochen und über Monate Dinge erzählt haben, die so schlichtweg nicht richtig waren, also hier bewusst falsche Informationen weitergegeben haben in Bezug darauf, was erlaubt und was verboten war. Und jetzt haben wir zwei Erkenntnisse von unterschiedlichen Gerichten, einerseits aus Niederösterreich, andererseits aus Wien, die beide sagen, dass es selbstverständlich jederzeit erlaubt war, aufgrund von allen nur möglichen Gründen auf die Straße zu gehen und dass es selbstverständlich auch erlaubt war, Menschen zu Hause zu besuchen. Und dementsprechend bin ich überzeugt davon, dass es jetzt dringend eine Generalamnestie für alle Strafen braucht.
Würde diese Amnestie auch für bereits bezahlte Strafen geben? Denn die sind ja bereits bezahlt und damit hat man ein Schuldeingeständnis eigentlich. Oder könnte man diese dann auch zurückfordern?
Nein, man sollte diese Strafen natürlich auch zurückfordern können. Es ist auch im Verwaltungsstrafverfahren so vorgesehen, dass wenn die entsprechende Oberbehörde, das heißt die Landeshauptleute, klar sagen würden, dass diese Strafen als quasi mit einer Generalamnestie zurückgezahlt werden sollten und zukünftige Verfahren eingestellt werden sollten, dann sind natürlich auch die Strafen zurückzuzahlen.
Jetzt haben Sie heute den Antrag eingebracht, dieser wurde dann gleich abgelehnt von den Regierungsparteien. War es das dann damit oder kommt jetzt noch ein anderer Vorstoß von Ihnen?
Nein, wir werden da selbstverständlich dranbleiben. Es geht darum, dass mehr als 10.000 Leute in Österreich hier zu Unrecht gestraft wurden und schlichtweg die gesamte Bevölkerung nicht bewusst, was erlaubt und was verboten ist. Und das aufgrund von bewusster Falschinformation von Bundeskanzler Kurz, Gesundheitsminister Anschober, Innenminister Nehammer. Und das geht in einem Rechtsstaat so nicht. Und die Situation, die wir jetzt haben, dass wir zwei gleichlautende Urteile haben, nämlich Niederösterreich und Wien, aber nur Niederösterreich diese Strafen nicht einhebt und man in Wien weiterzahlen muss, sprich, dass es davon abhängt, ob ich in Penzing oder in Klosterneuburg lebe, das ist ein Zustand, der einem Rechtsstaat nicht würdig ist, das ist reine Willkür und dazu muss man dagegen ankämpfen.
Das heißt, die Bürger müssten jetzt selbst aktiv werden und gegen diese Strafen nochmal Einspruch erheben. Herr Scherak, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Danke, Elias. Also, gegen die Strafen muss jeder Bürger selbst Einspruch erheben, sonst kann es teuer werden. Leicht bezahlen könnten die Strafen jedenfalls die 10 reichsten Österreicher. Heute ist die neue Liste vom deutschen Magazin Kapital veröffentlicht worden. Darunter Namen, die wir aus einschlägigen Amateurvideos oder im Zusammenhang mit Fußballclubs kennen. Da wäre zum Beispiel der Waffenhersteller Gaston Glock, die Milliardärswitwe Heidi Horten oder der Investor Michael Theuner. An der Spitze steht unverändert Didi Mateschitz mit einem Vermögen von 14,67 Milliarden Euro. Kommen wir aber jetzt von den Reichsten zu den Ärmsten. 1% der Menschheit war im Jahr 2019 auf der Flucht. Das ist jede 97. Person, also insgesamt knapp 80 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Ein großer Teil davon, nämlich 85%, bleibt in der jeweiligen Region, viele sogar im eigenen Land. Jedes Jahr werden es mehr. Eine besondere Entwicklung ist vor allem, dass die Leute nicht mehr so schnell zurückgehen wie noch in den 90ern. Damals sind jedes Jahr knapp 1,5 Millionen Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt. Heute sind es nicht einmal mehr 390.000. In Österreich ist die Zahl der Asylanträge übrigens in den vergangenen Jahren wieder deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2019 waren es 12.886 Anträge. Den langjährigen Höhepunkt zeichnet das Jahr 2015 mit 90.000 Asylanträgen. Beim AMS wird beobachtet, wie sich die Menschen, die damals in Österreich angekommen sind, auf dem heimischen Arbeitsmarkt zurechtfinden. Am Telefon habe ich jetzt Marlies Gatterbauer vom AMS. Guten Tag.
Guten Tag.
Vielleicht kurz vorab zur Klärung, Frau Gatterbauer. Mhm. Unter welchen Umständen darf ein ausländischer Staatsbürger, ein Asylwerber bzw. ein Asylberechtigter in Österreich überhaupt arbeiten?
Also das Arbeitsmarktservice ist für asylberechtigte Personen zuständig. Das sind jene Personen, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist. Das heißt, diese Personen haben in Österreich bereits einen Aufenthaltsstatus. Mhm. Und für diese Personen sind wir zuständig.
Mhm. Und wie viele von diesen Menschen sind beim AMS vorgemerkt?
Also derzeit haben wir, also das sind die letztaktuellen Zahlen von Mai 2020, haben wir 36.404 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, die beim Arbeitsmarktservice arbeitslos vorgemerkt sind oder sich bei uns in einer Schulung befinden. Und das sind gegenüber dem Vergleichsmonat, also Mai 2019, sind das um 18,6% mehr.
Mhm. Und können Sie auch was darüber sagen, wie erfolgreich Asylberechtigte in Österreich auf der Arbeitssuche sind? Also gibt es da schon Zahlen, zum Beispiel wie diese 90.000 Menschen, die Asyl beantragt haben in Österreich nach 2015, wie erfolgreich die bei der Arbeitssuche in Österreich waren?
Ja, also das AMS beobachtet monatlich den Arbeitsmarkterfolg von geflüchteten Menschen. Da ist darauf hinzuweisen, dass das jene Menschen, geflüchtete Menschen sind, die beim AMS vorgemerkt sind. Also wir sprechen hier von unseren Kundinnen und Kunden. Und von den geflüchteten Menschen, die im Jahr 2015 ihren Aufenthaltsstatus erhielten und im Zeitraum Jänner 2015 bis Juni 2016 beim AMS arbeitslos vorgemerkt waren oder sich in einer Schulung befanden, waren Ende Juni 2016 insgesamt 10,1% in Beschäftigung und Ende Mai, das sind wieder unsere letztverfügbaren Daten, waren das bereits 38%. Und diese Gruppe umfasst eine Menge von 9.500 Personen.
Also nur kurz, dass ich es auch verstehe. Also im Juni 2016, also ein Jahr, im Jahr nachdem diese Menschen das Asyl erhalten haben quasi in Österreich, haben 10% von denen, die einen Job gesucht haben, auch einen gefunden. Und heute, also mehr als 4 Jahre später, sind das 38%.
Ganz genau, also praktisch, wir haben uns angeschaut, also diese Gruppe umfasst eben geflüchtete Personen, die ihren Aufenthaltsstatus im Jahr 2015 bekommen haben und wir schauen uns halt an, jene Personen, die eben im Zeitraum Jänner 2015 bis Juni 2016, also so in den 1,5 Jahren, beim AMS einmal arbeitslos vorgemerkt waren oder sich auch in einer Schulung befanden und davon ganz genau haben wir im Juni 2016 hatten 10,1% eine Beschäftigung und mittlerweile, also Mai 2020, sind wir da schon bei 38%.
Mhm. Von welchen Jobs sprechen wir da? Kann man das sagen oder ist das sehr unterschiedlich?
Also die Personen der Geflüchteten sind vielfach in Saisonbranchen tätig, also vor allem im Bau, im Tourismus, aber auch wenn man sich noch weitere Branchen anschaut, ja, aber vielfach muss man wirklich sagen in Saisonbranchen.
Mhm. Und jetzt allgemein, was Asylberechtigte in Österreich betrifft, jetzt nicht nur die von 2015, aber merken die Corona-Krise besonders? Also sind die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen in dieser Zeit?
Also man sieht es schon an den Daten, dass natürlich sich hier die Corona-Krise auch auf diese Zielgruppe auswirkt. Also ich habe Ihnen ja vorher gesagt, dass wir im Mai 2020 36.404 Personen als geflüchtete Personen als arbeitslos vorgemerkt hatten oder in Schulung. Schaut man sich den Februar, also noch vor der Krise an, waren das 31.549 Personen.
Also es sind jetzt mehr geworden, ja.
Es sind mehr geworden, genau. Und der größte Anteil, das ist aber war auch vor der Krise so, der ist in Wien und derzeit mit 61.3%.
Frau Gatterbauer, vielen Dank für die Zahlen und die Einblicke.
Sehr gern.
Vielen Dank. Alles
vielen
Gute.
Vielen Dank. Wiederhören.
Wiederhören. Doch zehntausende Menschen, die bereits in Europa sind, sind längst noch nicht angekommen. Teilweise leben sie seit Jahren in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Ich habe mit meiner Journalistenkollegin Franziska Grillmeier auf Lesbos gesprochen, die uns die Lage im Lager Moria schildert, das harte Durchgreifen der griechischen Regierung und die Situation an der Grenze zur Türkei.
Man hat im Moment in dem größten Flüchtlingslager in Moria über 16.000 Menschen. Es gibt noch ein kleineres Lager, Karatape heißt es, direkt daneben, wo diese Familien untergebracht sind. Da sind über 1.000 Menschen und die sind tatsächlich gerade in der dritten Verlängerung der Ausgangssperre. Also während hier sich die Bars öffnen, die Tavernen öffnen, die ersten Touristen ankommen, ist es tatsächlich so, dass die Geflüchteten nicht raus dürfen. Also man kann im Endeffekt eben nicht rausgehen, nicht in die Schule gehen. Es gibt auch keine Apotheke, keine Abkühlung von den 30 Grad, die hier gerade sind. Und es macht es gerade enorm schwierig, tatsächlich in dieser Isolation zu überleben. Mhm. Also wir sind jetzt in der 13. Woche der Ausgangssperre. Und hier haben sich in den letzten Wochen die Ausgangssperren gelockert. Also hier können seit 4-5 Wochen die Leute wieder ganz frei sich bewegen. Nur eben für Menschen in Flüchtlingsunterkünften und in den Camps nicht. Das Recht hier auf Asyl wird nur mehr simuliert. Also man hat hier gerade eine ganz drastische Erodierung jeglichen Menschenrechts, Grundrechts auf medizinische Versorgung, auf wirklich ein ganz faires Verfahren. Bei den Asylanträgen gibt es gar nicht mehr. Also gerade wurden auch im März im Zuge der Pandemie dann für 2 Monate die Asylbehörden geschlossen. Am ersten Tag, als sie wieder aufmachten, wurden 1.400 Ablehnungen herausgegeben. Man hatte dann 10 Tage Zeit, um Einspruch einzuheben, aber nur 70 Leute dürfen raus aus dem Camp pro Tag mit Genehmigung. Also man merkt, es ist richtig absurd, es dreht sich alles im Kreis, man hat gar keine reelle Chance mehr hier, ein Recht auf Asyl zu erlangen. Und das spielt schon sehr mit rein mit dem harten Stand, den die griechische Regierung hier seit letztem Sommer, die neue Regierung, einfach auch einnimmt. Man hat jetzt viel weniger Leute, die tatsächlich im Moment ankommen. Das hängt damit zusammen, dass sehr viel Geld gerade in den Grenzschutz gesteckt wird. Ich meine, die EU hat nochmal 350 Millionen zugesichert für das sogenannte Migrationsmanagement, was vor allem auch die Ausweitung der Grenzsicherung betrifft. Und davon sollten 50 Millionen auch in die Gesundheitsversorgung gehen. Wo die jetzt hier hingehen, sieht man tatsächlich nicht, weil die Leute einfach enorm abgeschnitten sind von jeglicher Versorgungsstruktur, auch die humanitären Organisationen zum Teil gar keinen Zugang mehr bekommen und denen die Arbeit enorm erschwert wird. Und also die Situation ist im Moment so, dass man hat auch viele Pushbacks, die dokumentiert werden in den letzten Wochen. Es wird ganz offen gerade zurückgepusht. Leute werden auch auf diesen Inseln ausgesetzt, zum Teil diesen Rettungsinseln und zurückgetrieben. Das kam jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr hoch. Also man geht hier mit aller Härte gerade vor. Ich glaube, es wird tatsächlich viel mehr Menschen geben, die wieder versuchen werden, von der Türkei nach Griechenland zu kommen. Aber im Moment ist der Grenzschutz und die enorme Präsenz der Küstenwache auch und der europäischen Frontex-Agentur, Grenzschutzagentur so hoch, dass Leute mit aller Wucht gerade abgehalten werden zu kommen. Und das, was wir hier täglich eigentlich beim Kaffeetrinken erleben können, so wenn man mal aufs Meer drauf schaut, was davor einfach, man dachte, es wird jetzt einen Aufschrei geben. Es ist so ein Moment, wenn eine Frau zum Beispiel gerade ein Kind auf die Welt bringt, auf dem Boot, wie es vor 4 Tagen der Fall war, dass sie in den Wehen lag und 15 Stunden im Meer treibt und sie nicht gerettet wird mit den anderen Menschen auf dem Boot, dann hat man das Gefühl, ja, da wird wirklich viel unternommen, dass die Geflüchteten hier nicht in Sicherheit kommen können. Und das wird wahrscheinlich im Sommer auch noch so bleiben, leider.
Einige Länder, darunter Deutschland, haben sich Initiativen angeschlossen, zumindest Minderjährige oder Kranke von den griechischen Inseln aufzunehmen. Österreich ist bis jetzt noch nicht dabei. Die Entlastung der südlichen Staaten wird auf jeden Fall ein Schlüssel dafür sein, dass die EU doch noch eine Lösung für ein gemeinsames Asylsystem findet. Eigentlich sollte ein entsprechendes Papier bereits auf dem Tisch der Innenkommissarin Ylva Johansson liegen. Corona hat das alles aber verzögert. Ich spreche jetzt mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus in Berlin. Guten Tag, Herr Knaus.
Guten Tag.
Wir hören Berichte über diese mobilen Inseln, auf denen Migranten in der Ägäis sozusagen ausgesetzt werden, über illegale Pushbacks in die Türkei. Wie ist das alles mit dem Türkei-Deal vereinbar?
Naja, es ist die Reaktion darauf, dass es dieses Abkommen, diese Einigung heute de facto nicht mehr gibt. Also was wir jetzt sehen, ist die Welt nach der Einigung. Mhm. Ende Februar, also am 29. Februar, hat die türkische Regierung mit dem Argument, dass die EU ihre Verpflichtungen und Versprechen nicht eingehalten haben soll, gesagt, dass sie sich auch nicht mehr an die Erklärung vom März 2016 hält. Und seit damals, also die letzte Rückführung von Migranten aus Griechenland in die Türkei erfolgte am 5. März. Seit damals gibt es keine Rückführungen mehr. Wir haben also derzeit eigentlich eine Ägäis ohne jede Einigung zwischen den beiden wichtigsten Ländern, Griechenland und der Türkei. Und es gibt derzeit auch keinerlei Dialog zwischen Athen und Ankara. Also was wir hier sehen, ist der wilde Westen, wo auf Kosten von Migranten in Booten von allen Seiten jetzt nur noch auf Brutalität gesetzt wird.
Mhm. Und den Migranten oder Flüchtlingen und Migranten, die jetzt in Griechenland sind, das haben wir vorher in einem Beitrag gehört, geht es ja auch wirklich, wirklich nicht gut. Und in Griechenland rechnet man damit, dass es sich jetzt in den Sommermonaten noch mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen werden. Sehen Sie das auch so?
Also es ist ja wahrscheinlich und es würde auch vollkommen genügen, dass sich so viele auf den Weg machen wie im letzten Jahr oder im Jahr davor. Das waren sehr viel weniger als 2015, aber es waren viel zu viele für das griechische System.
Wie viel waren das pro Jahr? Haben Sie die Zahl präsent?
Ja, also im letzten Jahr sind über das Meer ungefähr 60.000 gekommen, davon in 3 Monaten im Herbst fast 10.000 im Monat. Mhm. Türken haben beschlossen in den letzten Tagen, dass sie dem griechischen Pushbacks nicht mehr zusehen wollen. Griechenland hat ja immer wieder Leute, die bereits die Inseln erreicht haben, wieder auf Boote gesetzt und zurück in die türkischen Gewässer geschleppt. Das ist natürlich vollkommen gegen EU-Recht und gegen internationales Recht. Die Türkei hat jetzt beschlossen, dass sie erstens, nachdem die Corona-Einschränkungen verhindern, dass Leute sich wieder an die Ägäis begeben, dass sie nicht kooperieren wird, weil sie aus ihrer Sicht keine Einigung mehr mit der EU hat und dass sie nicht mehr zulassen wird, dass Leute in ihre Gewässer zurückgestoßen werden. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Griechenland und die EU im Grunde genommen nur 2 Optionen haben. Die rechtlich einzig korrekte bedeutet, dass sie einfach die Leute, die griechische Gewässer erreichen, aufnehmen, retten, auf ihre Inseln bringen.
Mhm.
Das ist in Griechenland politisch derzeit aber sehr unwahrscheinlich. Die zweite extrem besorgniserregende Option ist, dass Griechenland und die EU hier entgegen aller ihrer eigenen Gesetze Leute mit Gewalt abhalten. Das heißt, wenn es nicht zu dieser dritten Option wiederkommt, die wir 4 Jahre lang hatten, nämlich eine Einigung mit der Türkei, dann wird hier in diesem Jahr, und das passiert ja jetzt schon seit Monaten, die Flüchtlingskonvention von der Europäischen Union in der Ägäis ertränkt, dann bleibt von all unseren Werten nichts mehr übrig.
Also das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob die EU ihrer Aufgabe, Geflüchtete zu schützen, überhaupt noch nachkommt. Da sagen Sie nein.
Also das ist gar keine Frage mehr, das ist offensichtlich. Wir haben an der Landgrenze und nicht nur der griechisch-türkischen, auch anderen Landgrenzen wie der kroatisch-bosnischen, eine Politik der Pushbacks. Es werden Leute mit Gewalt, ohne festzustellen, ob sie Schutz brauchen, über EU-Außengrenzen zurückgestoßen. Das ist illegal. Man muss nur den Schengen-Grenzkodex lesen. Man muss nur die Aufnahmerichtlinie der EU lesen. Man muss die Grundrechtecharta lesen, wo natürlich das Recht auf Asyl und das Nicht-Zurückweisungsgebot grundlegend sind und Gesetze sind. Also wir brechen hier täglich unsere eigenen Gesetze. Wobei es natürlich immer schon Politiker gab, die das gefordert haben. Viktor Orban hat immer schon gesagt, wir können uns Menschenrechte nicht mehr leisten. Und bis jetzt gab es immer noch eine Mehrheit von Staaten in der EU, die gesagt haben, nein, wir wollen an unseren Menschenrechten festhalten. Aber dann haben sie den zweiten Schritt nicht gemacht, nämlich sich dann auch anzustrengen, die Einigungen zu erzielen oder auch umzusetzen, die dazu notwendig sind. Mhm. Denn natürlich bräuchten wir jetzt dringender denn je eine neue Einigung mit der Türkei, die dazu führt, dass die EU niemanden mit Gewalt zurückstößt, dass wir Kooperation haben mit der Türkei, dass Leute zurückgeschickt werden nach einem Verfahren, die in der Türkei sicher sind und dass wir im Gegenzug auch aus der Türkei Flüchtlinge in einem geregelten Verfahren aufnehmen. Also alles das, was eigentlich 2016 beschlossen wurde und was wir jetzt nicht mehr haben.
Aber jetzt abgesehen davon, dass man mit Drittstaaten eine Lösung finden muss, was ja nicht nur die Türkei betrifft, sondern vielleicht auch nordafrikanische Staaten, muss sich ja auch die EU und die einzelnen EU-Staaten untereinander mal verständigen auf einen zumindest kleinsten gemeinsamen Nenner in der Asylpolitik, wo Sie jetzt gerade den Herrn Orban angesprochen haben und noch andere, die da ja diametral anderen Politikern gegenüberstehen, die da gerade an der Regierung sind. Wie kann so eine Einigung innerhalb Europas denn aussehen? Kann die sich zum Beispiel auf so einen neuen Türkei-Deal verständigen?
Also wir hatten ja hier dieses Abkommen 4 Jahre. Und natürlich gab es da auch in der Umsetzung jede Menge Probleme. Die Lage auf den griechischen Inseln war immer katastrophal und das lag natürlich an der EU selbst. Weil wir es nicht geschafft haben, mit den Griechen gemeinsam innerhalb von Wochen Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt kein, hier bräuchte es kein Wunder. Das ist etwas, was umsetzbar wäre. Also wenn im Monat 4.000 Leute auf griechische Inseln kommen, das war der Durchschnitt auch im letzten Jahr, dann kann man nicht sich ausrechnen, wie viele Asylbeamte vor Ort sein müssten, damit innerhalb von 4 Wochen eine Erstinstanzentscheidung getroffen wird. Und da müssten jetzt auch nicht alle in der EU mitmachen. Also wenn die deutsche Asylbehörde und die Franzosen und die Niederländer und die Schweden und ein paar andere sagen, wir schicken da jetzt gemeinsam genügend Beamte, weil das ja auch unsere Außengrenze ist und wir haben ja auch ein Interesse, dass dort Verfahren stattfinden. Und dann wird das ordentlich organisiert und nicht so dilettantisch wie in den letzten 4 Jahren. Und dann hätte es natürlich die Bereitschaft der Griechen gebraucht, dass sie sagen, wir wollen das auch. Dann könnte man das machen. Dann hätten wir ein System, wo wieder, so wie schon 2017, viel weniger Menschen mit den Booten kommen und diejenigen, die wir nicht zurückschicken können, weil sie nicht sicher in der Türkei sind, wären dann eine kleine Zahl und die könnte man dann natürlich auch aufnehmen. Dass wir hier keine Einigung mit 27 EU-Mitgliedstaaten bekommen werden, ist offensichtlich. Aber die Frage für Länder wie Deutschland, Schweden und auch Österreich ist einfach nur, meinen wir als Demokratien es ernst mit unseren Bekenntnissen zu Menschenrechten und zur Flüchtlingskonvention? Oder verhalten wir uns so wie der sagt, naja, wir würden ja gerne Menschenrechte umsetzen, aber wenn es die Ungarn oder Polen nicht tun, dann tun wir es auch nicht. Mhm. Das ist natürlich jetzt sehr bequem, zeigt aber, wie oberflächlich unser eigenes Verständnis der Bedeutung dieser Rechte ist. Also die Länder, die an Menschenrechte und Flüchtlingsrechte glauben, die daran glauben, an das, was 1951 in Genf beschlossen wurde, die müssen sich zusammentun, die müssen realistische, umsetzbare und auch mehrheitsfähige Lösungen finden und die müssen dann auch vorangehen und dürfen sich nicht von denen daran behindern lassen, die darauf setzen, dass Menschenrechte insgesamt diese Krise nicht überleben.
Mhm. Aber da müssten wahrscheinlich jetzt mal die europäischen Staaten oder zumindest einige europäische Staaten Solidarität mit jenen Ländern zeigen, die die meiste Last tragen und eben Flüchtlinge von ihnen aufnehmen, bevor man dieses
Thema... Ja, wir bräuchten eben ein Gesamtkonzept. Also, und das ist jetzt keine großartig komplizierte theoretische Formel. Das ist etwas, was wir eigentlich schon hatten. Mhm. Wir hatten im Jahr 2017 eine Einigung mit der Türkei. Es kamen in einem halben Jahr, in der ersten Jahreshälfte, nur insgesamt knapp über 9000 Menschen auf die griechischen Inseln. Wir hatten in dieser Zeit Umsiedlungen aus Griechenland, vom Festland, von anerkannten Flüchtlingen oder von Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch ungefähr 9000 im Jahr. Mhm. Griechenland hatte also im Jahr 2017 Solidarität erfahren, die Belastung für Griechenland ist nicht gewachsen. Was uns damals gefehlt hat, war Seriosität bei dem Behandeln der Asylanträge auf den Inseln. Aber das ist eben, wäre eben machbar. Und wenn wir so ein System wieder schaffen, und das ist natürlich schon anstrengend und ein Aufwand, aber es ist der Preis, den wir zahlen müssten, dass wir nicht das gesamte Flüchtlingsrecht, das in den letzten Jahrzehnten international und in Europa gegolten hat, angesichts doch immer noch relativ kleiner Zahlen einfach aufgeben. Wenn wir das machen, dann hätten wir auch die Chance, auch im Sommer 2020 in der Ägäis humane Grenzen zu haben.
Mhm. Sie haben es jetzt angesprochen, dass es sich in Europa ja eigentlich im Vergleich, im internationalen Vergleich ohnehin um relativ kleine Zahlen handelt. Ich möchte jetzt kurz einen Blick außerhalb von Europa machen. Die internationalen Fluchtbewegungen, was hat die Corona-Krise mit den internationalen Fluchtbewegungen gemacht? Sind die auf Standby jetzt oder gehen die normal weiter? Haben sie sich verschoben? Haben sie dazu ein bisschen eine Beobachtung machen können?
Naja, es haben sehr, sehr, sehr viele Länder haben ihre Grenzen geschlossen und auch Asylanträge zu stellen eingefroren. Einige Länder haben daran bis jetzt festgehalten. Ich meine, es gibt auch in Europa Länder, die de facto, wo man keinen Asylantrag mehr stellen kann, wie Ungarn. Aber es gibt ganz viele im Rest der Welt. Die Amerikaner unter Donald Trump verfolgen eine klare Politik, es praktisch unmöglich zu machen, über kurz oder lang in Amerika einen Asylantrag zu stellen. Mhm. Wenn man da die Gesetze der letzten Monate ansieht, auch die Praxis. Und es stimmt natürlich schon, dass die Möglichkeit, Asylanträge zu stellen und auf der Grundlage der Flüchtlingskonvention Schutz zu bekommen, weltweit immer noch extrem unterentwickelt ist. Also ganz viele mittlerweile wohlhabende Länder, Malaysien auf dem Niveau von Deutschland in der Mitte der 70er Jahre, was den Wohlstand betrifft, andere Länder Südostasiens, die aufstrebenden Mächte, natürlich China, auch Japan als Industrieland, nehmen praktisch keine Flüchtlinge auf. Mhm. Das heißt, wir haben hier immer noch ein System, das natürlich in den 50er Jahren in Europa geschaffen wurde, das von Europäern getragen wurde und das aus diesem Grund auch nur überleben wird, wenn es weiterhin auch in Europa respektiert wird. Denn im Rest der Welt und jetzt auch in den Vereinigten Staaten wird die Flüchtlingskonvention derzeit entweder ignoriert oder sogar frontal in Frage gestellt.
Mhm. Vielen Dank, Herr Knaus, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Danke, auf Wiederhören. Fazit: Europa reißt dich am Riemen. Das wird ja wohl zu schaffen sein. Und egal, wie man der Thematik gegenüber eingestellt ist, so wie es in den letzten Jahren dahingeplätschert ist, kann es wohl nicht weitergehen. Wir haben darüber berichtet, dass es nach der Black Lives Matter Demo vor 2 Wochen in Wien viel Kritik gegeben hatte. Die Demonstrierenden hätten sich nicht an Abstandsregeln und Maskenpflicht gehalten. Die Teilnahme an der Demo sei unverantwortlich gewesen. Doch spätestens heute kann vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Die Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt hat zu keinem Coronavirus-Cluster geführt. Durchschnittlich gibt es in Wien täglich 23 Neuinfektionen, viele davon in Pflegeheimen. Vorsicht ist natürlich immer noch geboten. Also in diesem Sinne, passt auf euch auf und setzt euch weiter für Dinge ein, die ihr für richtig haltet. Das war's vom Daily für heute. Wir haben aber noch mehr Hörenswertes vom Kurier für euch. Heute ist auch wieder der Nur in Wien Podcast zu hören. Kein Wiener Bezirk ist so umkämpft wie der erste. Nun soll ein großer Teil davon weitgehend autofrei werden. Meine Kollegen haben nachgefragt, was das für den Bezirk und die Geschäftsleute bedeutet. Hört es euch doch an. Damit verabschiede ich mich von heute für euch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch bitte auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Wenn ihr uns schreiben wollt, unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Danke fürs Zuhören und bis bald.